Heute im Podcast der Co-Gründer von Dove Lake Drinks, Julian Taubensee. Ich habe Julian vor längerer Zeit kennengelernt, als er noch Restaurantchef in Hamburg war. Und seit einiger Zeit beschäftigt er sich nun intensiv mit dem Thema Hard Seltzer. Ein Getränk, das in den USA bereits richtig groß ist. Hier in Deutschland ist es noch nicht so verbreitet. Und das möchte Julian zusammen mit seinem Bruder ändern. Als er mich letztens fragte, ob wir nicht mal eine Podcast-Folge dazu machen wollen, habe ich direkt zugestimmt, weil ich es stark finde, wie er und sein Bruder jetzt ins Risiko gehen und etwas aufbauen. Checkt auf jeden Fall mal Dove Lake Drinks auf Instagram und Co. aus. Über den Online-Shop kann man schon jetzt die Drinks bestellen. So viel Werbung sollte erlaubt sein und jetzt geht's los.
Zu dem Zeitpunkt, wo wir das Ganze geplant haben, hat mein Bruder in Amerika gewohnt. Dementsprechend war es halt naheliegend, dass wir sagen, okay, hey, jetzt gucken wir mal, was dort auf dem Markt wirklich am besten läuft. Und man muss sagen, Hard Seltzer hat inzwischen das Bier in Amerika brutal eingenommen.
Echt?
Ja, das ist echt krass. Wenn man überlegt, nur ein Unternehmen ist White Claw, die machen Umsätze Milliardenhöhe und jeder zweite Student, der trinkt gar kein Bier mehr in den studentischen Einkommen, die haben da alle nur noch Hard Seltzer. Keiner spielt mehr Bierpong, alle spielen Hard Seltzer Pong. Das ist wirklich krass, was da für ein Lifestyle geschaffen wurde. Und dann haben wir halt gesagt, okay, ja, nicht alles, was in Amerika ist, können wir auch 1:1 nach Deutschland versetzen. Dann wären wir schon Goldesel, aber wir können halt gucken, ne, dass wir irgendwie so eine Richtung schaffen, um das Ganze so zu ebnen. Und das war zu einem Stand, wo es in Deutschland wirklich noch kein Hard Seltzer gab. Und das war so ungefähr vor 3 Jahren. Da wurden so die Grundsteine gelegt, zu dem Zeitpunkt in Österreich dann bei meinen Eltern. Kleiner Bauer, der hat Wein, kleines Weingut mit dabei, haben wir halt ausprobiert so ein bisschen, haben immer überall Aromen, Muster bekommen von verschiedenen Händlern. Und das war, sag ich mal, so ein bisschen der Grundstein, wo wir gesagt haben, okay, das ist die Basis, ist geschaffen, wir wollen auf jeden Fall Hard Seltzer machen.
Willkommen bei Normal Gets You Nowhere. Mein Name ist Melvin Lamberti und ich treffe mich regelmäßig mit inspirierenden Menschen, die mir von ihren persönlichen Meilensteinen berichten und erzählen, was sie antreibt. Außerdem teile ich in diesem Podcast meine eigenen Gedanken zu diversen Themen, die mich und vielleicht auch dich beschäftigen. Das Gespräch soll dich inspirieren, dass auch du deinen individuellen Weg gehst. Also, viel Spaß mit dem Podcast. So, wir sind zurück bei Normal Gets You Nowhere. Heute in Hamburg bei uns im Showroom mit Julian Taubensee von Dove Lake. Hallo Julian.
Hallo, schön, dass ich da sein darf. Hallo, moin.
Ja, freut mich, dass du vorbeigekommen bist. Julian, du bist 28 Jahre jung, bist Unternehmer, hast vor kurzem Dove Lake gegründet. Erzähl mal, was verbirgt sich dahinter?
Genau, also Dove Lake Drinks, da verbirgt sich erstmal die Marke dahinter. Wir möchten den Fokus setzen auf Getränke, die, sag ich mal, jedermann, der das gewisse Alter von 16 oder 18 Jahren erreicht hat, trinken kann, sei es ein Diabetiker, glutenintolerante Personen. Einfach aus dem Grund, weil wir eine Community schaffen wollen, dass wirklich jedermann das trinken kann. Zum Start sind wir dabei mit einem Hard Seltzer. Das ist so ein bisschen das neue Szene-Trendgetränk aus den Staaten. Seit 2 Jahren in Deutschland etwas fokussiert auf den Markt gestoßen. Wir haben uns dazu entschieden, 2021 Unternehmen anzumelden. Haben dann ungefähr ein Jahr lang gebraucht und sind jetzt dieses Jahr auf den Markt gegangen. Ja, 3 verschiedene Geschmacksaromen haben wir, das Ganze ein bisschen individuell gehalten, abgesetzt von den anderen, nicht immer nur eine Sorte, auch mal gepaart Sorten, dazu später mehr, warum wir das gemacht haben. Dann haben wir Farben natürlich mit eingebracht, weil Farben sind immer sehr wichtig, auch für die Person von der Optik her. Was sieht man als erstes? Gelb zum Beispiel ist Farbe von Mut auch mit drinne. Das heißt, wenn Leute das sehen, dann kaufen sie das eher, wenn sie mutig sind. Und so haben wir auch ein bisschen damit fusioniert. Ja, nicht einfach nur gesagt, wir wollen etwas schaffen, einfach nur ein Brand, einfach ein Getränk, sondern wirklich mit einem kleinen gewissen Hintergedanken dabei.
Okay, und Hard Seltzer, für viele oder für manche ist es wahrscheinlich ein Begriff, für einige auch nicht. Kannst du da noch was zu sagen?
Also ja.
Ist das klar. Eher so Richtung Bier oder Energy Drink? Oder?
Also Oberbegriff ist eigentlich nichts anderes als harter Alkohol übersetzt. Der Alkohol, das kann jeder so ein bisschen variieren. In Amerika tatsächlich ist es hauptsächlich auf gegärten Alkohol. Die machen das so mit Zucker. In Deutschland ist das natürlich ein bisschen schwieriger durch das ganze Steuergesetz. Manche haben es mit Bier, manche mit Apfelwein oder Fruchtwein. In unserem Fall ist es jetzt mit ganz normalen Traubenwein, weil wir gesagt haben, wir wollen so ein bisschen den natürlichsten Geschmack mit reinbekommen. Und der Wein ist dann doch vom Gärigkeitsprozess für die meisten Leute am gängigsten und am griffigsten. Genau. Das Ganze hat in der Regel unter 100 Kalorien. Der Zuckerwert liegt unter 0,1 Gramm, einfach aus dem Grund, weil kein Zucker hinzugegeben wurde. Hauptsächlich der Zucker aus dem Wein, wobei der Wein komplett runtergegärt wurde, und von dem Fruchtzucker, von den Aromen. Dann hat das Ganze Kohlenhydrate unter 0,05 Gramm. Genau, das heißt, es ist wirklich ein Getränk, was man gut trinken kann, ohne am nächsten Morgen schlechtes Gewissen haben zu müssen. Beispiel als Sportler oder wenn man gerade in einer Diät ist.
Okay, und harter Alkohol klingt ja jetzt erstmal so nach 30% aufwärts.
Ja, also wir haben in unserem sind 5%, die meisten liegen zwischen, sag ich mal, 4 und 6%. Das ist so die Range, wo das Hartseltzer meistens spiegelt, auch aus dem Grund halt wiederum Alkopop. Ne? Das hat alles, wie gesagt, in Deutschland ein bisschen was auch mit den Gesetzen zu tun.
Okay, und wie kam das, dass du gesagt hast, ich mache jetzt Hartseltzer?
Ja, mein Bruder und ich, also mein Bruder ist mein Geschäftspartner auch in dem Sinne. Wir haben vor 5 Jahren eine Ostküstenreise gemacht, sind einmal von ganz oben von den Niagara Falls bis nach unten zu den Keys, hauptsächlich mit dem Auto gefahren und haben da halt in den ganzen Grocery Stores Hard Seltzer getrunken und halt gesehen, damals war es selbst in Amerika kein großes Marktvolumen, noch am Anfang. Mein Bruder, muss man dazu sagen, hat auch selber Diabetes. Und daher dann halt die Idee, dass wir sagen, okay, was in Amerika auf den Markt kommt, das Ganze lassen wir einfach mal 3-4 Jahre so ein bisschen über die Bühne gehen und wollen das dann halt nach Deutschland, Step 1, Step 2, sag ich mal, den Dach starten, Step 3 nach Europa bringen, einfach weil wir selber ein Getränk gesucht haben, desgleichen, was man gut trinken kann.
Ja, okay. Und wo steht ihr jetzt? Du hast gesagt, dieses Jahr seid ihr an den Markt gegangen. Wann war das?
Genau, wir haben am 21. Mai ganz genau gelauncht. Also das war mein Bruders Geburtstag sogar.
Ja, geil.
Ja, das war ein langer, langer Prozess. Wie gesagt, wir haben im März 2021 haben wir das Unternehmen gegründet und haben viel probiert. Anfangs haben wir es wirklich mit Bier versucht, dann haben wir es mit Fruchtwein probiert. Ja, und jetzt haben wir es nach einem Jahr endlich die perfekte Rezeptur für uns gefunden und konnten sehr gut launchen.
Werbung in eigener Sache. Wie ihr wisst, haben wir uns bei Born Originals vor längerer Zeit dazu entschieden, irgendwann unsere eigene, also in Eigenmarke produzierte Sneaker-Kollektion an den Start zu bringen und damit einhergehend keine Custom-Sneakers mehr von Nike, Adidas und Co. anzubieten. Schon 2017 verfestigte sich bei mir dieser Gedanke, also der Gedanke, Born Originals zu einer eigenständigen Marke zu machen, die nicht die Produkte anderer Marken veredelt, sondern ihre eigenen produziert und anbietet. Diese ersten eigenen Schuhmodelle waren 2017, wie man sich vorstellen muss, erste Versuche. Nicht auf dem Niveau, das man sich im Nachhinein gewünscht hätte. Also haben wir das Customizing noch bis vor kurzem weiterverfolgt, wohlwissend, dass wir weiter an unseren eigenen Modellen arbeiten, damit sie eines Tages alles ersetzen, was wir bisher angeboten haben. Und nach vielen Monaten intensiver Arbeit ist es nun endlich soweit. Am 14.8., also am Sonntag, den 14.8., wird unsere neue Kollektion bestehend aus 3 Schuhmodellen auf bornoriginals.com online gehen. Für mich ist dieser Relaunch symbolisch, weil es nicht nur um Schuhe geht. Wir möchten eine Marke aufbauen, die Teil der Kultur ist, die für Kreativität und Individualität steht und mit der ihr euch identifiziert. Ich bin fest davon überzeugt, dass das nun der richtige Schritt ist und ich freue mich natürlich über jeden, der uns dabei unterstützt, der uns Feedback gibt und ein Stück weit Teil von Born Originals ist. Also am 14.8. alles weitere auf Instagram und Co. Jetzt erstmal weiterhin viel Spaß mit dem Podcast. Und lass uns mal darauf eingehen, wie du dahin gekommen bist, weil das ist ja jetzt nichts Alltägliches, dass jemand sagt, ich mache jetzt ein Getränk und ich glaube, Hard Seltzer ist jetzt auch nicht das Naheliegendste. Erzähl mal so, wie du gestartet bist. Das versuche ich ja auch in den meisten Fällen hier aufzugreifen im Podcast. Mhm. Einfach, ne, woher kommt man und wie ist man sozusagen dahin gekommen, wo man jetzt ist. Auch wenn ihr mit der Marke jetzt noch am Anfang steht, finde ich das halt bewundernswert, wie ihr das macht. Und deswegen erzähl mal kurz, du bist ja gebürtiger Hamburger,
genau.
Hier dann wahrscheinlich auch zur Schule gegangen.
Genau.
Wie ging es dann weiter?
Ich habe schon mit 12 Jahren eigentlich immer den großen Traum gehabt, ich wollte Koch werden. Ich habe viel auch in Kochsendungen Praktikas gemacht, auch in verschiedenen Restaurants Schulpraktikas und bin dann mit 15 meine Lehre begonnen, habe sie dann abgeschlossen und halt als Koch ganz normal nach und nach fast am Ende 7 Jahre mich halt hochgearbeitet bis zum Küchenchef dahin. Ausland hatte ich mit dabei, Österreich. Und letztendlich habe ich dann irgendwann gesagt, nur die Küche reizt mich nicht mehr. Dann habe ich ein paralleles Studium gemacht in Köln an einer Uni zum F&B-Management.
Was bedeutet F&B?
F&B, Food and Beverage eigentlich, okay. Also Essen und Trinken in der Bewirtungsbranche. Konnte in Hamburg, konnte ich ganz cool in einem Unternehmen gleichzeitig ein duales Trainee machen, was halt super ist. Normalerweise ist es wirklich so, dass man das erst danach macht, was natürlich immer ganz nett ist, wenn man das parallel machen konnte. Ja, bin dann aber irgendwann zum Schluss gekommen, auch das ist für mich so ein Step. Ich habe die Gastronomie quasi jetzt ein bisschen durchlebt, um auch irgendwann mal ans Familiäre zu denken, was Neues gesucht. Und bin dann jetzt zu meinem jetzigen Arbeitgeber gekommen, wo ich, ja, so gut es klingt, Kaviar verkaufe.
Okay, wie ist das gekommen? Einfach durch Verbindungen, dass genau. Du sagst, du bist immer noch nah an den Lebensmitteln oder?
Genau, Kontakte auf jeden Fall. Es war ein ehemaliger Kollege von mir. Das war halt Vitamin B, ganz cool. Da bin ich rangekommen und einfach dieser Bezug immer noch zur Gastronomie. Zu den Lebensmitteln, wie du schon gesagt hast, dass man da nicht komplett weg ist, weil das natürlich auch ein erster Einstieg, sag ich mal, aus der Gastro raus ist, denn Neuanfang ist es ja tatsächlich. Und dementsprechend war das natürlich umso einfacher für mich auch, den Schritt dann zu wagen und zu sagen, hey, raus aus der offenen Gastronomie, rein in den ganz normalen Alltag, Wochenende frei zu haben, und das ist natürlich ein Luxus.
Ja, das ist ja auch irgendwie spannend, diese Entwicklung. Ne? Du hast gesagt, mit 12 war dein Traum, irgendwie schon Koch zu werden, dann bist du es geworden, bist dann zum Küchenchef, hast dann gesagt, du willst dich nochmal weiterentwickeln und dann irgendwann gesagt, ah, okay, vielleicht ist es das doch nicht oder nicht mehr.
Ja.
Und jetzt würde man ja eigentlich vermuten, okay, jetzt hast du alles mit dem Job beim Kaviarhändler, da sozusagen unter der Woche zu arbeiten. Und jetzt machst du dich selbstständig nebenbei, ne? Also genau. ihr arbeitet sozusagen noch in eurem normalen Job.
Genau, genau.
Okay, und würde aber ja bedeuten, dass diese Vorstellung vom unter der Woche entspannt arbeiten eigentlich wieder wegfällt, oder?
Genau, die fällt auf jeden Fall dann wieder weg. Nur ist dann halt, sag ich mal, der Unterschied, wenn ich etwas für mich selber mache, wo ich weiß, das kommt von mir und ist auch oder erfüllt mich auch zu 100%, ist es natürlich immer noch ein Unterschied, wenn man jetzt 6 Tage, 7 Tage arbeitet, 24/7, was auch immer, als wenn man natürlich in einem ganz normalen Angestelltenverhältnis ist, klar. Ne, man gibt da auch Vollgas, man möchte auch was schaffen, man möchte sich auch beweisen, aber dementsprechend ist es halt für uns trotzdem ein Traum gewesen zu sagen, okay, wir möchten diesen geregelten Alltag möchten wir halt weggeben und eintauschen für ein wirklich 24/7, 365-Tage-Job, wo wir aber am Ende des Tages etwas geschaffen haben, wo wir hinterstehen. Und das ist halt das Schöne. Man steht im Laden und sieht halt seine eigene Marke, sein eigenes Getränk. Und die Leute sagen, ist das von dir, schmeckt gut. Einfach diese positive Resonanz zu bekommen, dieses Erlebnis von den Leuten, sie lachen zu sehen, das kann man einfach, finde ich, mit keinem Fulltime-Job, wo man im Angestelltenverhältnis ist, vergleichen.
Mhm. Und bei dem Kaviarhändler, was, also du hast gesagt, du verkaufst Kaviar, da machst du Vertrieb, Außendienst oder
genau,
wie, was
also
machst du da?
Sowohl als auch, also ich bin im Vertrieb, ich bin, ja, ich sag mal, so ein bisschen für alles mit zuständig. Wir machen viel Messen, auf Messen bin ich dann repräsentativ. Im Vertrieb bin ich mit drin für die Gastronomie beim Betreuen. Ich bin aber auch in der Kaviarabfüllung mit dabei. Also ich würde mal so sagen, das ganze Programm eigentlich mal so ein bisschen mit durchlaufen. Da ich halt auch noch nicht ganz so lange da bin, ist das immer so ein ganz cooler Einstieg, wenn man da alles mal ein bisschen mitbekommt, ja.
Ja, und ist ja auch cool, weil Kaviar ist ja ein exklusives Produkt, auch Lebensmittelbereich. Ähnliches macht ihr jetzt mit Darflake, und da kannst du dir ja wahrscheinlich auch schon ein paar Sachen abgucken, oder?
Genau, besonders halt in der Vertriebsschiene, ne, konnte man da einiges mitnehmen, was ich vorher halt wirklich gar nicht gemacht habe. Und das ist halt top, weil mir wird da einiges, ich sag mal, zu Füßen gelegt. Der Geschäftsführer ist da wirklich sehr gutmütig zu uns. Wir können da einiges von mitnehmen. War da auch zum Start, konnten wir damit unterbringen. Also da haben wir wirklich einige Gimmicks gehabt, wo ich auch sehr dankbar für bin, was am Start sehr geholfen hat und vor allem auch vom Budget halt natürlich einiges eingespart hat. Und auf der anderen Seite natürlich, klar, man lernt andere Logistiker kennen, man lernt verschiedene Unternehmen kennen, mit denen man zusammenarbeiten könnte, irgendwann, wenn es darum geht, sei es Verschiffung, sei es mit Flugfracht. Ja, das sind alles Themen, die ich jetzt zum Beispiel noch nicht vorher so genau konnte. Mein Bruder ist halt aus der Logistikbranche. Er ist da so ein bisschen beheimatet und zu Hause, er kennt da einiges mehr, aber es ist ja dann trotzdem ein ganz normaler, regulärer Austausch zwischen uns beide und man, ja, man kann nie auslernen, ne? Deswegen ist es wirklich eine wirklich gute Sache.
Und dein Chef, der supportet dich da also und, genau, und sagt, voll. Solange das beides parallel geht, ist gut und wenn, genau. wenn es mehr wird, dann ist er da auch nicht böse, wenn du irgendwann sagst, du bist raus.
Genau, wir haben das von Anfang an halt wirklich offen kommuniziert und er hat dann auch gesagt, klar, es ist jetzt nichts, wenn du in 2 Monaten kommst natürlich und dann weg bist, dann ist es halt eine Sache, aber das ist halt wirklich das Gute. Ich bin da ganz normal angestellt und wenn es dann heißt, okay, hey, wir werden jetzt leider zu groß, es geht nicht mehr, dann geben wir uns eine Hand und sagen, alles klar, war nett, vielen Dank für alles, aber wir sind halt wirklich, wir sind im Guten
ja.
auseinander und man kann sich immer in die Augen schauen.
Ja, und wie seid ihr an das Thema rangegangen? Ich sag mal, das ist ja auch nicht alle Tage, dass man jetzt sagt, ich produziere jetzt ein Getränk oder überleg mir eins. Ne? Ich glaube, für viele ist es irgendwie erstmal ein bisschen abstrakt, wie man an das Thema rangeht. Deswegen erzähl mal so, was waren so die ersten Steps, wie lange hat das gedauert, Geschmäcker finden, das würde mich mal interessieren.
Ja, klar. Also wir haben halt überlegt, wir wollten auf jeden Fall etwas machen, womit wir auch schon öfters in Verbindung geraten sind. Das hat halt mit der Lebensmittelbranche in dem Falle zu tun. Mein Bruder hat damals auch mal ein Jahr in der Gastronomie gearbeitet. Und dann haben wir gesagt, gut, es wird ein Getränk. Wir wollten nicht wie jeder andere ein Eistee machen, ein Energy-Getränk. Gibt wirklich viele verschiedene Möglichkeiten.
Wir sind auch keine Rapper.
Wir sind auch keine Rapper, das kommt noch dazu. Und dementsprechend haben wir uns halt gedacht, okay, was können wir machen? Zu dem Zeitpunkt, wo wir das Ganze geplant haben, hat mein Bruder in Amerika gewohnt. Dementsprechend war es halt naheliegend, dass wir sagen, okay, hey, jetzt gucken wir mal, was dort auf dem Markt wirklich am besten läuft. Und man muss sagen, Hard Seltzer hat inzwischen das Bier in Amerika brutal eingenommen.
Echt?
Ja, das ist echt krass. Wenn man überlegt, nur ein Unternehmen, das White Claw, die machen Umsätze Milliardenhöhe und jeder zweite Student, der trinkt gar kein Bier mehr in den studentischen Einkommen, die haben da alle nur noch Hard Seltzer. Keiner spielt mehr Bierpong, alle spielen sie Hard Seltzer Pong. Das ist wirklich krass, was da für ein Lifestyle geschaffen wurde. Und dann haben wir halt gesagt, okay, ja, nicht alles, was in Amerika ist, können wir auch 1:1 nach Deutschland versetzen. Dann wären wir schon Goldesel, aber wir können halt gucken, ne, dass wir irgendwie so eine Richtung schaffen, um das Ganze so zu ebnen. Und das war zu einem Stand, wo es in Deutschland wirklich noch kein Hard Seltzer gab. Und das war so ungefähr vor 3 Jahren. Dabei wurden so die Grundsteine gelegt. Zu dem Zeitpunkt in Österreich dann bei meinen Eltern. Kleiner Bauer, der hat Wein, kleines Weingut mit dabei, haben wir halt ausprobiert so ein bisschen, haben immer überall Aromen, Muster bekommen von verschiedenen Händlern. Und das war, sag ich mal, so ein bisschen der Grundstein, wo wir gesagt haben, okay, das ist die Basis, ist geschaffen, wir wollen auf jeden Fall Hard Seltzer machen. Und dann ging es eigentlich auch schon recht fix von 21 mit der Gründung. Alles notarial belegt, wunderbar. Nur wurden uns dann leider Gottes steuerlich, ja, so doof es ist, ein paar Steine in den Weg gelegt. Es ging lange Zeit im Bereich Hard Seltzer, vor allem vor dem Europäischen Gerichtshof. Dann war da wieder ein falscher Steuersatz mit dabei. Dann war da wieder ein falscher. Dann durftest du das nicht, weil dort musstest du vielleicht auch mal den Alkohol irgendwie anders zusammenmischen. Dann brauchtest du eine Verschlussbrennerei. So, und das hat uns halt etlich viel Zeit und auch einiges an Geld gekostet, wo wir am Ende dann gesagt haben, jetzt ist es der Wein geworden. Wie gesagt, ein Jahr genau haben wir gebraucht oder sogar länger. Und konnten dann letztendlich das Ganze zum Zoll schicken. Der Zoll hat es abgesegnet. Ja, und jetzt sind wir positiv damit eingestimmt, haben sehr viel positives Feedback bekommen bezüglich Brand und auch Geschmack. Klar, in einen anderen Ecken kann man noch dran arbeiten, aber das ist halt alles, das sind Kundenrezensionen, auf die man danach halt aufbauen muss. Ne?
Ja, was waren die, weil du gerade gesagt hattest, dass es da so krasse Unterschiede gibt, je nachdem, wie du das Ganze anmischst, hast du auf einmal einen anderen Steuersatz. Da hast du ja im Vorgespräch auch gesagt, dass das wirklich exorbitant hohe Steuern sind, ne?
Genau, also es war ja damals mit Bacardi Breezer, Bacardi Res und wie das alles heißt, diese ganzen Alkopops, da wurde dann irgendwann die Alkopop-Steuer eingeführt.
Das ist ja auch gefühlt irgendwie 15 Jahre her, ne?
Genau, also das war, ich glaube, lass mich lügen, 2003, 2004, so roundabout. Und dann haben die als erstes, hat der Staat gesagt, als okay, Hard Seltzer ist Alkopop, warum auch immer. So, und Alkopop-Steuern, sag ich mal, liegen roundabout bei einer 0,33-Dose bis zu fast bei 60 Cent. Um den dicken Daumen gewickelt, ne? Und das ist halt schon krass. Und dann hast du die Problematik, wenn du dann noch Alkoholsteuer dazu bezahlen musst.
Mehrwertsteuer.
Und Mehrwertsteuer, genau. Das heißt, du bist am Ende des Tages ungefähr, wenn du als Beispiel das Ganze, du nimmst einen ganz normalen Wodka, eine geschmacksneutral oder einen 100%igen Ethanol. Du mischst die Aromen dazu, machst das Ganze mit Wasser verdünnt. So, das heißt, du hast eine gute Basis auf null Geschmacksverlust. Dann zahlst du eigentlich schon nur an Steuern 1,19 Euro, 1,20 Euro um den Daumen gewickelt. Und ja, das kann sich halt einfach in niemand leisten. Das
nee, macht ja auch keinen Sinn.
Ein Milliardenunternehmen sein, das macht keiner. Da musst du für 4, 5 Euro verkaufen und den Kaufzeit keiner. Genau, und dann war halt die Problematik, das Gleiche hast du dann bei Fruchtwein. Fruchtwein ist zum Beispiel nur Alkoholsteuer. Dann hast du noch die Problematik mit Bier, da brauchtest du, wenn du es selber brauchst, brauchtest du wieder eine Konzession für Bier. So, und die einzige Möglichkeit, das Ganze zu umgehen, oder was heißt zu umgehen, aber regulär herzustellen, ohne einen Steuersatz dabei zu haben, außer die Mehrwertsteuer, ist halt der Traubenwein. Weil auf Wein gibt es in Deutschland einfach noch keine Steuer und sie konnten dann nicht sagen, okay, du mischst Wasser mit Wein und Aromen zusammen, du musst auf einmal Steuer zahlen. So, das ging halt nicht. Dementsprechend haben wir gesagt, passt, wir bleiben beim Traubenwein. Dann die nächste Sache, dann hast du wieder, wie viel Bar hast du an Kohlensäure drin? Das Ganze muss unter 3 Bar blieben, weil über 3 Bar heißt wieder, bist du Schaumweinsteuer. Das heißt auch wieder andere Steuer. Also es ist ein sehr komplexes Thema in Deutschland halt, da muss man sich ein bisschen auseinandersetzen. Haben uns auch sehr viel Rat geholt von Anwälten und sind halt am Ende jetzt, haben das absegnen lassen und das ist alles fein und können das halt wirklich guten Gewissen so verkaufen, ohne dass da irgendjemand
euch an den Karren fahren kann. Genau, aber dann ist es ja irgendwo ein Vorteil für euch, dass ihr das jetzt gemacht habt und euch sicher sein könnt, dass es nicht jeder zweite nachmachen wird, weil einfach da auch gewisse Hürden da sind. Auf der anderen Seite ist natürlich auch die Gefahr, dass dann doch gesetzlich nochmal was gekippt wird, oder? Habt ihr da irgendwie Bedenken?
Ich könnte mir vorstellen, dass sie es natürlich versuchen werden. Jetzt erstmal ist das Ganze halt beschlossen worden. Daran kann erstmal nichts geändert werden. Und sie dürften grundlegend erstmal in den nächsten 4 Jahren an einer gewissen Rezeptur. Ich meine, was hätten wir machen können? Wir hätten jetzt 1 Million Dosen produzieren können. Dann hätten sie ja nicht sagen können, ihr habt das produziert, müsst nachträglich Steuern zahlen. Ist einfach gesetzlich nicht erlaubt. Dementsprechend könnten sie da, wenn sie das auf einen überschließen, ich sag mal die großen Firmen Coca-Cola, die mit an Bord sind, oder auch ein Smirnoff, ne, die werden wahrscheinlich ein Produktionsvolumen, wie gesagt, über 1 Million Dosen haben, einfach um das, den Preis so niedrig wie möglich zu halten. Wenn sie es denen nicht anleiern, dann können sie es uns als kleines Unternehmen auch nicht anleiern. Von daher ist in der Hinsicht auf jeden Fall die Sache erstmal so lange sicher. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass es auch langfristig so bleiben wird, weil ja, man kann ja nicht jeden Markt einfach nur kaputt machen.
Ja, aber du sagst gerade Smirnoff, Coca-Cola, das sind ja schon etablierte Marken mit riesigen Budgets, die jetzt auch in den Markt gehen. Siehst du es als Gefahr an? Also weil ihr jetzt sozusagen am Anfang steht, jetzt kommen die Großen und sagen, oh, wir machen das gleiche Produkt. Hast du so Bedenken, dass am Ende die Leute hart Seltzer trinken, aber nicht von euch?
Überhaupt nicht. Also wir sehen das eher nur als positiven Aspekt, weil die nehmen uns natürlich einen Haufen an Budget einfach mal ab für Marketingzwecke. So das, was wir halt einfach in dem Volumen gar nicht haben. Die werden da wahrscheinlich Millionen reinstecken in Werbung. Und das ist halt, geht man auf die Straße, fragt 10 Leute, davon kennt vielleicht inzwischen 3 Hard Seltzer. Ne, vor einem Jahr waren es vielleicht 2, vor 2 Jahren noch 1 Person. Und das ist halt gut. Die machen das Getränk, machen die groß, die machen es repräsentativ. Und am Ende ist es einfach nur der Kunde, der dann halt entscheidet, okay, welches Brand, welchen Geschmack kaufe ich. Und ich glaube, da wird er am Ende einfach daraufhin zurückgreifen, weil es wird keiner sagen, okay, nur weil Coca-Cola da Werbung hat, klar, die kaufen das als erstes einmal ein, probieren es, schmeckt es dir nicht, kaufe ich mir halt ein zweites von jemand anders. Und da sind wir dann halt so ein bisschen die Nachrücker, wo wir sagen können, okay, wir können mit einem wirklich geilen Brand überzeugen und wir können auch mit gutem Geschmack überzeugen. Deswegen sehen wir da eher, ja, überhaupt nicht als schlechten Wegweiser für uns, sondern eher, dass wir sagen, das ist für uns wie eine Kooperation quasi.
Ja, nur, dass sie davon nichts wissen. Genau. Aber ich weiß, was du meinst. Lass nochmal kurz zu dem Thema Produktion. Du hast gesagt, das ist so gestartet in Österreich, kleines Weingut. Und jetzt? Also habt ihr jetzt Maschinen und sagt, wir sind jetzt Hersteller oder wie läuft das?
Wir haben das Ganze outgesourced ein bisschen, kostentechnisch natürlich.
Lohnabfüller oder was?
Genau, Lohnabfüller.
Okay.
Haben wir lange Zeit gesucht. Deutschlandweit wirklich verglichen, mit wem können wir es am besten machen. Wir wollten da auch keine riesige Firma irgendwie mit reingehen, weil das ist dann am Ende auch, wir sind immer noch local, ne? Wir starten wirklich local, wir starten mit einem kleinen Volumen. Wir haben jetzt zum Start, sind wir mit 4000 Dosen reingegangen. So dementsprechend die ersten Leute, damit machen wir auch das erste Marketing, ne? Wir sagen, wir sind noch ein lokales Unternehmen in Hamburg. Wirklich darauf den Fokus setzen. Und natürlich, wenn wir dann mit einem riesen Abfüller, sag ich mal, ein Vio zusammenarbeiten würden, So, dann sind wir auch irgendwann nur noch Kommerz und das wäre halt nicht der beste Anfang für uns. Dann haben wir halt geguckt und haben jetzt wirklich einen Top-Lohnabfüller. Faustcatchers ist das in Frankfurt am Main. Mit denen arbeiten wir zusammen oder in der Nähe davon. Super, super netter Kerl. Der geht super auf uns ein. Wir haben mit ihm zusammen die ersten Aufmischungen gemacht. Der hat uns eingeladen zu sich, hat gesagt, lass uns das Ganze so lange testen, bis wir wirklich das beste Produkt haben. Und das ist das, was wir halt auch wollten, ne? Wir haben da wirklich jemanden an unserer Seite stehen, der auch für uns weiterentwickelt, ohne dass wir ihn jetzt sagen müssten, hey, wie sieht's aus? Ne? Der bestellt automatisch Dosen, der sagt, der ruft uns an, Jungs, wie sieht's aus? Wollen wir mal wieder was machen? Und das ist halt wirklich eine super Sache. Klar ist ein kleiner Unternehmer, der kann bis 150.000 Dosen vom Volumen gehen. Alles darüber ist natürlich dann aber auch eine Geschichte, da unterhält man sich dann nicht nur über 150.000, sondern wäre so bei 500.000 Dosen. Und dann wäre man einfach oder ist man beim größeren Abfüller auch günstiger.
Und geschmackstechnisch hat er dann so gesagt, ich würde euch das und das empfehlen? Oder habt ihr gesagt, wir haben hier unsere Aromen, mischt die mal bitte zusammen?
Wir haben das komplett selber gemacht. Also wir haben die Aromen bestellt. Wir haben, ich glaube, 10 oder 15 Proben von 15 verschiedenen Firmen bekommen. Haben jetzt am Ende dann gesagt, okay, hey, das ist halt unser Aroma, welches wir haben wollen. Auch da musste man wieder unterscheiden zwischen verschiedenen Steps. Und haben ihm, sag ich mal, am Ende des Tages eine fertige Rezeptur übergeben, die wir aber mit ihm ein, zweimal zusammen probiert haben, ob das denn auch so im Tank funktioniert. Ja, und jetzt hat er das Ganze, man kann es halt nicht patentieren lassen in der Hinsicht, weil wir halt von verschiedenen Lieferanten auch Ware beziehen. Ne? Da müssen wir mit denen schreiben, dürfen wir das Rezept mit einbeziehen, dürfen wir das patentieren lassen. Ich bin der Meinung, oder wir beide sind auch der Meinung, brauchen wir aber nicht. Wir haben das Brand patentieren lassen, das ist auch super. So ist, kann uns das keiner wegnehmen. Aber diese wirklich eins zu eins die gleiche Rezeptur hinzubekommen, ja, ist schwierig, wenn man das nicht hat, weil man kann sich da ranfuchsen, aber jeder hat seinen eigenen Geschmack.
Ja, und am Ende ist es dann ja, also spielt das Brand ja wirklich auch mit rein, ne? Wie sieht die Dose aus? Ja, was ist das für eine Marke? Wofür stehen die? Ich trinke jetzt gerade Himbeer-Zitrone. Was habt ihr noch für Geschmacksrichtungen?
Wir haben noch Wassermelone, Gartengurke und Grapefruit, Minze und Cooling-Effekt. Ist halt so eine Sache. Wir wollten nicht nur stumpf Wassermelone machen, nicht nur stumpf Himbeere. Wir haben da halt, wie vorhin schon mal so ein bisschen angeteasert, so ein paar Hintergedanken. Was Himbeer-Zitrone-Beispiel. Wir sind beides wirklich lebendige Skifahrer. Wir seit Kind auf 2 oder 3 Jahre haben wir angefangen, Ski zu fahren. Und da gibt es so ein ganz bekanntes Getränk in Österreich, das nennt sich Skiwasser. Himbeer, Sirup, Zitronensaft, Wasser aufgegossen. Ja, und so wollten wir dann halt irgendwie so eine Kombination schaffen, dass wir sagen, okay, Himbeer, Zitrone, Skiwasser, unser Hard Seltzer erinnert so ein bisschen an Skiwasser. Ne? Das marketingtechnisch könnte man das auch in Skihallen reinbringen oder auch in die Skigebiete. Ne? Und wenn man das trinkt, dann hat man so ein bisschen die Erinnerung, okay, wie ein Urlaub. So, und das ist so dieses ganze Konzept, dass man wirklich so eine Wellnessform an sich selber hat, wo man sagt, okay, ich fühle mich jetzt einfach wohl, ich genieße das und kann davon eine zweite Dose trinken. Dann Wassermelone, Gurke zum Beispiel. Gurke ist halt auch inzwischen mega im kommendes Wellnessgetränk, Gurkenwasser. Man muss sagen, wenig Geschmack, klar, aber wir sind sehr überzeugt, wenn wir das in Verbindung trinken mit der Wassermelone, dass es irgendwo im Hintergedanke gibt es auf jeden Fall was wieder, wo man sagt, okay, man schmeckt es schon raus oder man möchte es rausschmecken. Und bei Grapefruit Gartenminze ist es dann einfach der Aspekt, Minze, Grapefruit passt super zusammen, so ein bisschen basierend auf Hugo. Holunder haben wir halt weggelassen, Grapefruit ausgetauscht und den Cooling-Effekt. Das war so ein kleines Gimmick, das wir uns gegönnt haben, wie wenn du ein Eisbonbon isst, nach hinten und dann einmal einatmest, dann hast du einen richtig schönen frischen Atem und ja.
Ja, hört sich auf jeden Fall gut an. Ihr habt ja auch im Mai, seid ihr, glaube ich, online gegangen mit dem Online-Shop. Hast ja auch gesagt, dass da einiges dann eben auch so von Familie und Freunden direkt bestellt wurde.
Genau.
Wie war da so das Feedback?
Am Anfang war es wirklich so sehr gut von der Resonanz. Die Leute haben gesagt, cooles Brand, geschmacklich war es nur. Es ist immer so der erste Schluck, okay, man muss sich rantasten. Der zweite Schluck ist gut. Trinkt man die Dose aus, sagt man, okay, man hat das so ein bisschen verstanden. So, und dann kommt natürlich am Ende, möchte man das nochmal trinken oder möchte man das nicht nochmal trinken? Es ist immer bei dem Getränk selber ein bisschen schwierig abzusegnen, weil ich würde sagen, das ist so 50-50. Ne? Aber die meisten haben halt gesagt, mega geil, 60-70% der Freunde haben das auch nochmal bestellt. Und auch Freundesfreunde. Und man merkt halt inzwischen einfach so ein bisschen die Entwicklung, dass es nicht nur die Freunde trinken, sondern man sieht immer mal wieder Leute auf der Straße und das ist halt dann mega cool. Man würde die am liebsten ansprechen und sagen, hey, und wie schmeckt's dir, selber so ein bisschen Umfragen machen, ne, lässt man dann natürlich, aber das ist natürlich dann auf Zukunft gesehen mega cool, wenn man durch die Stadt geht und ich sag mal von 100 Leuten, die man sieht, so 20 damit mit einer Dose in der Hand sieht.
Das wäre natürlich schon krass, wenn 20% aller Leute, die man so sieht, dann das Getränk trinken, dann ist es auf jeden Fall sehr etabliert. Habt ihr schon über, weil du sagtest, Hard Seltzer ist so der Start, es hört sich ja so ein bisschen danach an, dass ihr noch andere Sachen plant, da können wir aber gleich drauf eingehen. Wie ist es mit dem Alkohol? Gibt es da irgendwie auch, gibt es, sage ich mal, alkoholfreien Hard Seltzer? Würde ja eigentlich keinen Sinn machen, aber für jetzt Leute, die sagen, finde ich super lecker, aber ich trinke halt keinen Alkohol, auch wenn es vielleicht ohne Kohlenhydrate und Co. ist.
Genau, das ist so. Die nächsten Sachen kommen dann nach und nach. Also wir haben jetzt gesagt, die ersten drei machen wir jetzt auf Alkoholbasis. Danach werden wir noch zwei mit Alkohol machen. Aber eine zukunftsbasierende werden wir auf jeden Fall alkoholfreie, das denn in der Hinsicht einfach nur Seltzer, das hart weglassen, machen. Auch, sag ich mal, für Gastronomie zum Beispiel, bekanntes Skinny Bitch ist ja auch so ähnlich. Das heißt, man könnte das so als Filler ganz gut benutzen. Ne? Man macht den Wodka, dann hat man drei verschiedene Aromen und sagt, ja, ich sag mal jetzt Beispiel Mango und dann hat man halt einen Mango-Skinny-Bitch zum Beispiel, ne? Das kann man halt auch sehr gut verkaufen und auch so selber trinken, wenn da kein Zucker drin ist, ist es halt wie ein Wellness-Drink. Ne? Das ist nur der erste oder die einzige Sache, warum wir sagen, momentan wollen wir es noch nicht machen, weil in der Hinsicht ist es dann wirklich ein Wellness-Drink und Wellness-Drinks gibt es von Fürst Bismarck bis über wirklich etlich viele und dann ist es halt schwierig zu sagen, wird das wirklich angenommen oder nicht. Aber wir denken oder nicht nur drüber nach, sondern wir wissen, dass wir das auf jeden Fall machen müssen oder auch wollen, weil es einfach auch lecker ist, im Sommer einfach mal so ein aromatisiertes Wasser zu trinken, ist halt schon ganz cool.
Ja, und wer sind so potenzielle Partner? Sagt ihr, ihr wollt jetzt erstmal exklusiv in die Gastro gehen oder direkt voll ausrollen?
Anfangs haben wir noch so ein bisschen gesagt, wir wollen das eigentlich ein bisschen über den Online-Shop hochziehen.
Und ich frage, weil online ist ja eigentlich nicht so prädestiniert für Getränke, ne? Genau. Dass ich jetzt sage, okay, ich bestelle mir in einem Online-Shop, keine Ahnung, jetzt 48 Dosen oder so. Das machen ja die wenigsten wahrscheinlich.
So, das ist halt wirklich eher, der Online-Shop ist so ein bisschen basierend dazu, dass wir sagen, okay, wir nutzen das als Website komplett und haben einfach einen Online-Shop mit angefügt. Wenn jemand drauf ist und sagt, okay, ich komme jetzt aus München, wir haben es noch nicht, das
zu bestellen. Kannst probieren, genau.
Genau, so, dann kriegt er seine Dosen. So, ich meine, man ist mit Versand, ist man dann bei 18, 19 Euro roundabout. Ist, wenn man es probieren möchte und sagt,
also, für wie viel? 12, ne?
Genau.
Ja.
So, dementsprechend, das ist wirklich, wirklich in Ordnung.
Und Pfand ist auch inklusive.
Genau.
Ja.
So, das kommt immer noch. Und der Markt, den wir aber dann ansprechen werden in Zukunft, wird auf jeden Fall der Großmarkt beziehungsweise der Einzelhandel sein. Na, also, wir werden jetzt die nächsten Schritte, werden wir erstmal in Gastronomie dran treten. Aber wir merken halt einfach, dass der beste Resale ist einfach wirklich aus dem Einzelhandel, wo wir jetzt in einem einzigen drinne sind. Und das werden wir dann halt angreifen müssen und auch wollen, weil da geht es dann auch über die Masse. Ne? Und wenn wir dann in einem drinne sind, schön und gut, aber am Ende des Tages haben wir auch gesagt, wenn wir es machen, dann wollen wir wirklich groß investieren oder größer investieren und wollen dann nicht nur in Hamburg, sondern wollen halt wirklich versuchen, so 20 bis 30 Supermärkte deutschlandweit einfach mal anzugehen und zu sagen, da geht es mal eine Promo-Aktion raus und Abfahrt.
Ja, und das ist wahrscheinlich dann wie so ein Pilotprojekt.
Genau.
Wenn es dann gut angenommen wird, ist es wahrscheinlich auch leicht, das Ganze entsprechend größer zu machen. Ne?
Genau.
Also, weil selbst 20 Märkte wären ja wahrscheinlich noch sehr wenig. Klar. Ich weiß nicht, wie viele Supermärkte es gibt in Deutschland, aber das ist wahrscheinlich dann auch ein bisschen produktabhängig, wo das jetzt reinpasst, ob es jetzt in jedem Discounter stehen soll oder eben in etwas hochwertigeren Läden.
Genau.
Also aber so gerade in der Gastro kann ich mir das auch gut vorstellen, ne? So Mixgetränke und sowas.
Definitiv, ja. Also wir haben halt gesagt, Discounter wollen wir nicht, ne? Wirklich, da würde es dann um Edeka, Rewe, sag ich mal, gehen. Vielleicht auch nochmal Budnikowski, die haben das ja auch oftmals zum Beispiel Holy Seltzer war jetzt auch bei Budnikowski lange drin. Das sind alles noch Märkte, sag ich mal, wo man gerne reingeht, ohne daneben eine Dose zu haben für 50 Cent. Ne? Das ist dann halt immer ein bisschen schwierig, wenn man da 2,25 kostet mit Pfand und daneben steht eine Dose aus eigener Produktion. Ich sag mal Beispiel in Lidl und die verkaufen das für 89 Cent inklusive Pfand schon, dann überlegt man sich das zweimal, ob man das wirklich möchte. Von daher ist wirklich der Markt, dass wir sagen, hochwertige Supermärkte dann. Klar, Gastronomie können wir jetzt am Anfang, Ja, mit Dose ist es immer ein bisschen schwierig. Außer der Bull kenne ich keine Dose, die in einer Gastronomie drin ist tatsächlich.
Moloko vielleicht noch?
Ja, ja, ist auch aber eher so Shisha-Bar. aber das wird auf jeden Fall, wenn es angenommen wird, wenn die Leute oder die Gastronomen sagen, mega geile Sache, wollen wir, dann haben wir auch schon gesagt, werden wir auf jeden Fall mal eine Charge machen mit Glasflaschen.
Habe ich mir auch gerade gedacht, wird ja Sinn machen.
Genau, so da haben wir auch jemanden, also mit dem wir zusammenarbeiten, der arbeitet auch mit ein bisschen größeren zusammen, die machen halt Glasflaschen. Das wäre überhaupt kein Problem. Und ja, dann halt so nach und nach sind halt die Schritte dann erstmal laufen lernen, danach Fahrrad fahren.
Ja, und jetzt hast du gerade gesagt, das sind so die nächsten Steps. Und jetzt ganz kurzfristig, du hattest ja auch mal gesagt, so dass ihr beim nächsten Mal, wenn ihr bestellt, auf jeden Fall nochmal deutlich mehr machen wollt. Das ist, finde ich, auch total abstrakt, so bei so Dosen. Ne? Man kann sich irgendwie, wenn man damit nichts zu tun hat, gar nicht vorstellen, was ist jetzt viel, was ist wenig. Du hast gesagt, am Anfang habt ihr 4.000 genommen. Sind der nächste Step, weiß ich jetzt nicht, 50.000 oder genau. Ne, wie geht ihr das jetzt an? Was ist da so die Wachstumsstrategie?
Genau, wir wollen das Ganze, also wir haben halt aufgestellt, wir wollen das Ganze immer verzehnfachen. Ne? Wir haben jetzt einmal, wollen wir dann tatsächlich direkt 37.500 Dosen machen. Also ein bisschen deutlich mehr über, nicht ganz, fast zehnfache. Und wollen aber, wir sehen das, dieses Geschäftsjahr sehen wir erstmal als halbes Geschäftsjahr nur an. Und das erste wahre Geschäftsjahr ist für uns halt einfach 23 erst, weil wir da wirklich von Januar bis Dezember mal dann auch starten können. Und haben halt gesagt, dass wir im dritten Geschäftsjahr wollen wir ungefähr auf ein Volumen von 180 bis 200.000 Dosen sein. Das wäre dann so round, 2024 wäre das. Und das ist aber immer noch wenig. In der Branche redet man da immer noch von wenig. Die meisten größeren Lohnabfüller, die wir angesprochen haben, ja, die starten so bei 150.000 Abfüllungen. Ja, und ich wüsste jetzt nicht ganz genau, was so größere Firmen jährlich machen, aber da unterhalten wir uns wahrscheinlich im zweistelligen Millionenbereich. So, und von da, aber das ist auch alles in Ordnung, weil wir wollen langfristig gesehen, klar, ne, wir wollen gucken, dass wir vielleicht sogar der Big Player deutschlandweit werden oder auch Dach. Aber man muss das erstmal auch ein bisschen flach halten, weil wir haben dieses Jahr 22 hat deutschlandweit komplett von allen Hard-Seltzer-Firmen wird ein Forecast gemacht von ungefähr 52 Millionen Umsatz. So, das war vor 2 Jahren, waren das auf 12 Millionen. Aber wir unterhalten uns 2025, gibt es einen Forecast, da unterhalten wir uns schon über 355 Millionen. Ja, das ist halt nochmal eine Riesensteigerung. Und deswegen, wenn wir davon dann, sag ich mal, nur 1% abhaben von dem Brötchen, dann ist es in 25, dann sind wir 3 Geschäftsjahre auf dem Markt. Ist es auf jeden Fall schon mal, würde ich sagen, kein schlechter Sprung. Ja, darüber unterhalten wir uns jetzt auch gar nicht großartig, dass wir sagen, da werden wir sein. Aber man sieht natürlich am Ende des Tages, besonders jetzt in den nächsten 2 Jahren, wird sich dieses Pendel so ein bisschen einpendeln und dann wird sich zeigen, okay, die Big Player oder auch die Small Player, wer von denen wird es schaffen, wer wird drinbleiben und die anderen werden wegfallen. Ja, es wird nicht mehr jedes Jahr 15 neue Unternehmen geben, die in Hard-Seltzer drin werden. Das wird einfach nicht mehr passieren.
So vielleicht denn, 15 Rapper, die
da, ja, ich hoffe nicht. Aber dann wird sich halt zeigen am Ende, okay, das sind die Gewinner und das sind die Verlierer, weil ich denke, zu viel macht, ja, viele Köche verderben den Brei, ist ein gutes Sprichwort. Und so ist es auch bei denen. Ne? Dann werden 15 etabliert sein und der Rest wird irgendwie entweder wegfallen, aufgekauft werden, vielleicht auch noch oder fusioniert. Und dann, und aus diesen 15, wenn man das aufteilt und wirklich es schaffen sollte, wäre ein mega Erfolg für uns. Aber bis dahin haben wir noch so viele Ideen, was sich auch nicht nur über Getränke, auch über Merchandise allgemein so ein bisschen betitelt. Ja, die also, wir dann erstmal umsetzen wollen.
Also noch viel in Planung, aber trotzdem alles recht bodenständig, wie man genau da so raushört. Ihr habt ja auch den großen Vorteil, glaube ich, dass Corona jetzt ja nicht durch ist, aber auf jeden Fall diese ganzen Lockdown-Themen und so erstmal durch sind und ihr jetzt wirklich so gerade dann reinstartet, wenn wieder Festivals sind, wenn die Leute rausgehen. Dann geht ihr jetzt in einen stark wachsenden Markt, der auch noch sehr am Anfang steht in Deutschland. Also ich glaube, das, was du sagst, macht total Sinn und finde ich, gibt einem auch so das Gefühl, dass ihr wirklich genau wisst, was ihr da macht und wo ihr hin wollt. Finde ich super inspirierend, auch gerade so diese Reise bei dir vom Koch hin zu einem Hersteller von Produkten, die aber ja trotzdem noch mit Geschmacksaromen und allem zu tun haben. Deswegen, ja, ich werde das auf jeden Fall weiter verfolgen. Weiterhin natürlich auch Darfleck trinken. Und jetzt erstmal danke, dass du dir die Zeit genommen hast, Julian. Sehr und gerne, viel Dank Erfolg dir. Weiterhin.
Dankeschön, ebenso, danke.
Das war Normal Gets You Nowhere. Und wenn du dich durch dieses Gespräch inspiriert fühlst, dann bewerte den Podcast doch bitte und teile ihn mit deinen Freunden, damit auch sie davon mitbekommen. Ich freue mich jedenfalls über dein Feedback. Mach's gut und bis bald.